Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute gehen wir in die Vollen, heute zählen wir das Fiat-System an. Philipp Wagner ist hier, er ist schon lange Zeit Bitcoiner, macht auch Vorträge zu dem Thema und hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie lange eigentlich das Fiat-System noch leben kann. Und er meint, gar nicht mehr so lange, er gibt ihm noch 10 Jahre, dann sind wir alle auf Bitcoin umgestiegen. Ja, er hat richtig gehört, 10 Jahre. Er erklärt mir das jetzt ganz genau, wie das zu tun hat mit der Kreditaufnahme Fiat gegen Bitcoin, dass das Bankensystem darauf ausgelegt ist, mehr Fiat zu verdienen, dass an den Aktienmärkten Fiat verdient werden soll und quasi die Gier des Fiat-Systems zum Gift wird, das es dann selbst zerstört. Eine Folge ohne Zurückhaltung, eine Folge, wo wir einfach über das ganze Potenzial von Bitcoin mal wirklich nachdenken, drüber reden, und ich bin mir ganz sicher, das wird euch gut gefallen, weil ich weiß, dafür seid ihr hier und auch deswegen, weil diese Perspektive durch Bitcoin möglich ist und weiß das halt nur bei so kleinen, bescheidenen, schönen Bitcoin-Kanälen wie meinem gibt. Ja, und wo es Bitcoin gibt, das wisst ihr auch, nämlich bei Coinfinity mit dem Code WASBITCOINBRINGT, spart ihr euch dort 21% in den ersten 6 Monaten und holt euch auch vielleicht die Bitbox 02 Nova, die neue Bitbox gibt es auch mit dem Code WASBITCOINBRINGT um 5% günstiger, um seine Keys selbst zu halten, besonders wichtig in dieser wilden Transition der nächsten 10 Jahre, die ich jetzt mit dem Philipp bespreche. Herzlich willkommen, Philipp Wagner bei Was Bitcoin bringt in Wien. Schön, dass du da bist.
Danke. Nico, ja, bin gerne bei dir.
Ich freue mich, du wurdest mir empfohlen von einem Bitcoiner. Jetzt haben wir gerade diskutiert, ob wir ihn nennen dürfen oder nicht. Wir lassen es einfach für the sake of OPSEC. Ja? Philipp, wir machen eine spontane Miniserie in 3 kleinen Kapiteln. Welche das sind, wird sich noch herausstellen. Aber zuerst stellst du dich mal kurz vor, bitte.
Ja, also ich bin der Philipp Wagner. Komme aus Landshut. Ursprünglich komme ich aus der Reifenbranche. Die Firma Reifen Wagner hat meine Familie früher besessen und wir haben die Firma dann an Pirelli verkauft. Und jetzt haben wir nur noch eine Immobilien GmbH und eine Oldtimer-Restauration.
Einmal Family Office und einmal Hobby.
Richtig, genau. Ja. Wobei das Hobby ist ursprünglich sozusagen aus der Arbeit heraus entstanden. Ja. Mein Opa hat die Firma Reifen Wagner gegründet. Firma Reifen Wagner war bayernweit vertreten. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen ist dann Oldtimer-Restauration entstanden und wurde im Endeffekt abgespalten vom normalen Reifengeschäft. Die Firmengründung war 1919 gewesen, wo mein Opa die Firma gegründet hat. Also damals waren diese alten Autos moderne Autos gewesen. Ja. Und so kam das im Endeffekt zustande.
Und du bist schon lange im Bitcoin-Thema drinnen.
Ich bin schon recht lange im Bitcoin-Thema drin. Das erste Mal gehört 2013. Ich sage mal 2015 dann intensiv damit beschäftigt. Und ja, seit 2015 hat mich das Thema gar nicht mehr losgelassen. Ich muss auch sagen, ich habe dann irgendwann die normalen Arbeitstätigkeiten nahezu komplett eingestellt und mich nur noch mit dem Thema Bitcoin beschäftigt.
Das klingt nicht gesund.
Ja. Könnte sein, dass das vielleicht etwas ungesund ist, aber dennoch.
Du hast mir mitgebracht 3 Themen und ich werde die jetzt mal auf den Tisch legen. Das erste Thema ist, warum Bitcoin zur Weltwährung wird und wie Bitcoin zur Weltwährung wird. Das zweite Thema ist, warum Proof of Work auf jeden Fall besser ist als Proof of Stake und andere Varianten. Und das dritte Thema ist, ein großes potenzielles Problem für Bitcoin in der Zukunft, das kann ich jetzt schon sagen, nicht der Quantencomputer ist, oder?
Richtig.
Okay, wunderbar. Sehr gut. Dann fangen wir mit dem ersten an, weil das wollen alle wissen. Wie sieht da der Fahrplan für dich aus? Was macht dich so überzeugt davon und was heißt überhaupt Weltwährung?
Weltwährung bedeutet, dass Nationen dieser Welt ihre Transaktionen in diesem Asset im Endeffekt machen. Und im Endeffekt, die Nationen dieser Welt werden meines Erachtens nach wahrscheinlich on-chain sämtliche Transaktionen abwickeln über das Bitcoin-Netzwerk. Und das liegt im Endeffekt daran, das ist dann unser zweites Thema, warum Proof of Work besser ist als Proof of Stake, weil eben die Realität durch das Proof of Work in die digitale Welt, in den Bitcoin-Algorithmus mit rein geflochten wurde von Satoshi Nakamoto. Und das ist jederzeit überprüfbar. Und das ist etwas, was Länder und Nationen brauchen, damit sie vertrauenslos Werte transferieren können. Und im Endeffekt nicht korruptierbar, solange keine 51%-Attacke stattfinden würde. Könnte man sogar vorstellen, dass Länder vielleicht das sogar irgendwann versuchen hinzukriegen, aber womöglich, also hoffentlich und womöglich dran scheitern. Und ja, im Endeffekt, warum das sozusagen schnell gehen wird oder schneller gehen wird, als vermutlich die meisten denken, ist meines Erachtens nach, man muss sozusagen die gleiche Grundprämisse stellen. Meines Erachtens nach sind Banken danach bestrebt, Geld zu verdienen. Und wenn man diese Grundannahme teilt, dass Banken bestrebt sind, Geld zu verdienen, dann ist es so, wenn wir jetzt schon Firefish angucken, da zahlen wir 10%, 13%
Zinsen.
Zinsen, genau.
Die Banken wollen Geld verdienen, aber das ist ja auch nicht neu. Das hat es ja vor Bitcoin auch schon gegeben.
Richtig, ja. Aber die Banken wollen immer möglichst viel Geld verdienen. Und wenn die Banken merken, dass sie 10-13% verdienen können aktuell, wenn sie Bitcoin als Sicherheit verwenden, und in Amerika ist es eh schon der Weg geebnet, dass man Bitcoin als Sicherheit verwenden kann, weil es im Endeffekt ein komplett börsenakzeptiertes Asset ist, dann wird es noch eine Frage der Zeit sein, bis die kapieren, dass sie da mehr Geld verdienen können. Natürlich, wenn sämtliche Banken dann im Endeffekt diesen Markt für sich erobern, dann fallen die Zinsen und dann brauchen die Bitcoiner im Endeffekt nicht mehr so hohe Zinsen bezahlen dafür, dass sie sich mit ihren Bitcoin Geld leihen. Und das hat allerdings wiederum zur Folge, dass das sehr viele Menschen wahrscheinlich machen werden und dass Banken sich freuen, weil Firefish hat nicht die Möglichkeit, Geld zu drucken, aber Banken haben die Möglichkeit, Geld zu drucken. Und wenn irgendeine normale Bank sagt bei der EZB, wir brauchen jetzt mehr Geld, wir brauchen mehr Liquidität, dann wird eben mehr Geld und mehr Liquidität erschaffen. Wenn wir dieses Spiel dann weiterspielen und feststellen, dass der Bitcoin auf 21 Millionen begrenzt ist, durch das Nehmen von neuen Krediten die Geldmenge ausgeweitet wird, dadurch fällt der Wert des Geldes in Bezug auf den Bitcoin. Und dann haben alle, die mit Bitcoin Kredite genommen haben, ihre Bitcoin-Kredite überbesichert, weil der Bitcoin-Wert gestiegen ist, allerdings der Wert des Geldes wiederum gefallen ist. Dementsprechend sozusagen geht das auseinander. Und dann bin ich in der Lage zu sagen, ich tue im Endeffekt einen höheren Kredit nehmen, weil ich habe ja jetzt Überbesicherung. Und ja, das hat dann zur Folge, dass das dazu führt, dass dann wieder Geld gedruckt wird, was dann ausgegeben wird an die Menschen, die Bitcoin als Sicherheit verwenden. Und das weitet die Geldmenge weiter aus. Und dadurch hast du einen sich selbst verstärkenden Effekt, der kontinuierlich befeuert wird, bis dann irgendwann die Geldmenge so ausgeweitet ist, dass dann die Menschen normales Geld, wie beispielsweise in Argentinien, als die damals den Peso noch hatten oder jetzt wieder zwar haben, aber damals halt der Staatsbankrott vollzogen wurde durch die immense Ausweitung des Pesos, wird dann im Endeffekt bei anderen Währungen genau das Gleiche eintreten. Eigentlich eine spekulative Attacke
über den
Bitcoin auf irgendwelche Währungen oder eigentlich auf sämtliche Währungen.
Das heißt, es löst dann quasi eine Art Fiat-Todesspirale aus.
Genau.
Aber okay, ab wann hast du dir über das so konkret Gedanken gemacht? Ich frage deswegen, weil du hast Firefish genannt, es gibt ein paar andere Anbieter, aber das ist ja relativ neu noch. Und das zeigt für mich, okay, es gibt Nachfrage nach Krediten. Aber das steht am Anfang. Du hast auch Amerika genannt, da sind wir schon in Richtung Banken unterwegs. Ich nehme an, die nächsten in Europa, die das machen werden, sind die Schweizer. Vielleicht tun sie es teilweise auch schon, ohne es großartig an die Glocke zu hängen. Das sind sehr, sehr diskret oft. Wann war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist der Weg?
Ich muss sagen, als ich das erste Mal mitbekommen habe, dass Kredite akzeptiert werden mit Besicherung von Bitcoin, in dem Moment war mir das schon klar gewesen, dass im Endeffekt diese Kaskade dann eintreten muss.
Und wie lange dauert diese Kaskade in deinen Augen? Weil
das ist schwer zu sagen, aber Dadurch, dass im Endeffekt das zu einem sich selbst verstärkenden Effekt führen könnte, gehe ich davon aus, dass das, ich glaube, dass die Fiat-Währungen das nicht länger durchhalten als 10 Jahre.
Gibt es da irgendeinen Grund für diesen? Also, Moment. Du meinst, dass in 10 Jahren, also 2035, gibt es nur noch Bitcoin?
Ich glaube, dass 2035 zumindest irgendwelche massiven Gegenbewegungen von Ländern stattfinden, um das zu verhindern. Weil in dem Moment, wo sie es noch nicht verstehen, freuen sich alle, dass sie damit ganz viel Geld verdienen können. Und die Menschen, die im Endeffekt mehr Bitcoin akkumulieren, sind die, die wirklich an Wert gewinnen. Und die Menschen, die Fiat-Geld akkumulieren, sind die, die zwar mehr Fiat-Geld bekommen, aber im Wert verlieren. Und wenn die Banken merken, wir sind die, die im Wert verlieren, und wenn die Staaten merken, wir sind die, die im Wert verlieren und dementsprechend auch Macht verlieren, dadurch gehe ich davon aus, wenn sie es dann realisieren, werden sie vermutlich irgendwelche Maßnahmen einleiten, um das Ganze zu verhindern, um das Ganze zu bremsen. Ich gehe davon aus, dass sie es aber nicht schaffen werden.
Welche Rolle spielen da jetzt zum Beispiel solche Dinge wie nationale Bitcoin-Reserven, wie sie jetzt in Amerika, ich sage jetzt mal, angedacht oder eigentlich beschlossen sind schon?
Im Endeffekt, ja, die Länder, die Bitcoin-Reserven haben, sind diejenigen, die im Endeffekt besser gestellt sind, weil du wirst in Zukunft nur noch alles in Bitcoin bewerten. Die komplette Welt wird in Bitcoin bewertet sein. Wie viel kostet dein Haus? So und so viel Satoshis. Wie viel kostet dein Auto? So und so viel Satoshis. Wie teuer ist die Firma Mercedes-Benz? So und so viel Bitcoin und Satoshis. Und
hoffentlich ist Mercedes noch ein Bitcoin wert.
Mal schauen. Da gibt es also jetzt keine Prognose.
Da müssen wir sowohl an Mercedes denken als auch an Bitcoin. Das ist alles ein sehr kompliziertes Spiel. Ja. Aber.
Und bitte. Im Endeffekt, im Endeffekt, wenn du nur noch Dinge bewertest in Bitcoin, wie wertvoll etwas in Bitcoin ist, dann werden die anderen Dinge, in denen man Wert bemessen kann, komplett wurscht. Mhm. Im Endeffekt, wie Peter Kotacek es auch schon gesagt hatte, der Bitcoin wird sozusagen der Meterstab für Wertermittlung. Und wenn du ins frühere Europa guckst, da gab es zig Maßeinheiten. Und all diese Maßeinheiten, die es früher gegeben hat, die gibt es jetzt nicht mehr. Die sind vollkommen obsolet geworden. Die Elle beispielsweise, genau. Wie lang ist eine Elle? Das weiß heutzutage kein Mensch mehr. Ich glaube, ungefähr 28 Zentimeter ist eine Elle lang.
Na, ich glaube, der Peter hat das in der Folge, genau in dieser Folge schön erklärt, dass er gesagt hat, das Problem ist nur, dass Ellen wurden unterschiedlich gemessen. Ja, und da hatte man unterschiedliche Ellen und das hat auch nicht funktioniert.
Ja, klar.
Aber 10 Jahre klingt ja jetzt wirklich einmal verrückt. Ich meine, gut, Bitcoin hat in der Vergangenheit viele verrückte Dinge getan. Ja, und die Dinge, die du jetzt beschreibst, wenn man möchte, ich meine, man sieht sie ja. Du siehst, wie Amerika wirklich mit der Reserve, aber eben auch sich öffnet für die Banken, sich öffnet für diese Collateral-Geschichte, für die Kredite, für genau diese Story, die du erzählst. Aber gleichzeitig, wenn ich auf die Straße gehe, ja, und den Leuten sage, hey, in 10 Jahren wird alles nur noch mit Bitcoin bemessen, die sperren mich in die Klapsmühle.
Richtig, also, ja.
Da ist ja eine unglaubliche Diskrepanz. Und da ist ja meine Frage, sollte es nicht auch in unserem Interesse sein, dass es eigentlich langsamer geht?
Es wäre wahrscheinlich für die Welt besser, wenn es langsamer gehen würde. Es wäre wahrscheinlich ein angenehmerer, entspannterer Übergang, der zu weniger Komplikationen führen würde, zu weniger Kriegen und lauter solchen Sachen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir die angenehme Variante kriegen werden, weil alleine umso mehr kriegerische Auseinandersetzungen wir auf der Welt kriegen und momentan schaut es sehr stark nach kriegerischen Auseinandersetzungen aus. Dementsprechend muss mehr Geld gedruckt werden, um das Ganze zu finanzieren. Wenn man mehr Geld druckt, steigt der Bitcoin. Wenn der Bitcoin steigt, wird wieder mehr Fokus auf den Bitcoin gesetzt. Dementsprechend wird wieder mehr in Bitcoin investiert. Wie schon gesagt, der selbstverstärkende Effekt, der dadurch eine Spirale sozusagen, wie nennt man das? Ich glaube, einen irgendwas Loop. Ja, ich habe den Begriff leider vergessen.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io. Und es bricht natürlich dadurch, wenn diese kriegerischen Auseinandersetzungen kommen, dann bricht ja auch quasi das Vertrauen zwischen den staatlichen Akteuren irgendwo zusammen.
Richtig, ja.
Und Bitcoin wird erst recht nachgefragt, potenziell. Wobei, das sehen wir jetzt noch nicht, dass wirklich jetzt zwischen staatlichen Akteuren auch Bitcoin genutzt wird, zumindest nicht offiziell.
Ja. Aber im Endeffekt, ich wollte gerade noch sagen, du hattest neulich jemanden im Podcast gehabt, der hat da einen sehr schönen Vergleich gebracht, dass er in seiner Grundschulzeit im Endeffekt eine Tafel im Klassenzimmer hatte, wo eine Punktebewertung im Endeffekt entstanden ist. Rote Punkte für nicht nett gewesen, schwarze Punkte für gut gewesen und Stofffetzen für sehr, sehr gut gewesen.
Ja.
Und im Endeffekt dadurch, dass dann die ursprüngliche Lehrerin das Ganze sehr streng gesehen hat und nur ganz wenig Kinder Stofffetzen hatten, war der Anreiz da für die Kinder, auch einen Stofffetzen zu bekommen und im Endeffekt dann sich ordentlich aufzuführen. Dann kam eine Lehrerin, die gesagt hat, das ist ja ungerecht, müssen doch alle Stofffetzen haben und hat dann diese Stofffetzen inflationiert und somit kamen dann irgendwann alle Kinder Stofffetzen bekommen und dann war der Stofffetzen nichts Besonderes mehr. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Lehrerin im Endeffekt ihre Macht verloren hat und sie konnte nicht mehr das Verhalten der Kinder beeinflussen, dass die bestrebt sind, sich ordentlich zu verhalten. Wenn die EZB im Endeffekt, der Stofffetzen ist sogar noch mehr wert als der Papierfetzen, den die EZB ausgibt. Und wenn dieser Papierfetzen keinerlei Wert mehr repräsentiert und man nicht mehr bemessen wird in dem, bist du reich oder bist du arm, in Form von Papierfetzen, sondern nur noch in Form von Satoshis und Bitcoins, dann wird im Endeffekt auch die Firma Rheinmetall, wenn Frau Lagarde sagt, wir drucken jetzt mehr Geld, damit im Endeffekt Deutschland dieses Geld bekommt und Deutschland dann wiederum an die Firma Rheinmetall das Geld überweist, damit wir Panzer kriegen. Und wenn dann dieses Geld im Endeffekt immer mehr an Wert verliert und immer mehr obsolet wird, dann wird das zur Folge haben, dass solche Firmen irgendwann sagen, ja, gib mir Satoshis oder gib mir Bitcoin, dann kriegst du von mir Panzer. Und wenn dieser Moment eingetreten ist, dann geht es sehr schnell, wie bei der Lehrerin, dass solche Machtinstanzen, die wir jetzt gerade haben, entmachtet sind und keine Macht mehr haben. Die werden natürlich davor versuchen, das aufzuhalten und zu verhindern. Aber ich gehe davon aus, dass es ja dadurch, dass wir eh schon in dieser Spirale drinnen sind, dass man immer mehr Geld drucken muss, um dieses System überhaupt noch aufrecht zu erhalten, dass wir zur Folge haben, ja, dass dieses System im Endeffekt wie alle anderen Fiat-Geldsysteme, die es bisher schon gegeben hat, genauso kollabieren werden.
Ich meine, ich tue mir deswegen ein bisschen schwer, weil ich da habe das halt vor 10 Jahren oder inzwischen vor 15 Jahren habe ich das halt auch geglaubt, dass es irgendwie morgen kollabiert und es ist nicht passiert.
Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, dass auch Henry Ford gesagt hat, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen, dann haben wir am nächsten Tag Anarchie im Endeffekt. Und ich glaube, als er das gesagt hat, ist er auch davon ausgegangen, dass das in seiner Lebzeit noch passieren wird. Und ist natürlich nicht passiert und hat auch recht lange gedauert, bis dann das erste Mal sozusagen nur ansatzweise ein kleines Fiat-Geldsystem kaputt gegangen ist und deswegen aber nicht die komplette Welt sozusagen im Fiat-Geld kaputt gegangen ist. Aber man hatte damals auch keine Tür nach außen. Man hatte nicht die Möglichkeit zu flüchten. Und jetzt ist eine Tür da, mit der man flüchten kann.
Man hatte nicht nur keine Möglichkeit zu flüchten, man hatte auch quasi nicht die Möglichkeit, überhaupt diese Perspektive einzunehmen. Also das habe ich bei Bitcoin auch, das ist eigentlich der Grund, warum ich das hier mache, weil Bitcoin uns eigentlich die Möglichkeit gibt, die Alternative zu sehen, auch zu nutzen. Und sonst ist es immer nur theoretisch. Und jemandem theoretisch zu erklären, wie furchtbar das Geldsystem ist, das verstehe ich schon, dass das eine sehr nerdige Angelegenheit ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das Fiat-System wirklich auch in Wahrheit sehr resilient. Du hast vorher den Peso genannt. Ja? Es hatten die in Argentinien, glaube ich, in den letzten 30 Jahren mindestens 3 oder 4 Hyperinflationen. Und am nächsten Tag sind sie wieder zur Regierung gegangen und haben den neuesten Peso akzeptiert. Der hat auch Peso geheißen. Die haben nicht mal den Namen geändert. Also da ist schon eine anderes Beispiel. Wenn du auf die Straße gehst und die Leute fragst, wie unser Geldsystem organisiert ist, werden dir 50% sagen, es gibt einen Goldstandard. Das glauben die bis heute.
Ich weiß, das...
Und bis zum gewissen Grad ist es auch nicht falsch, und deswegen, weil ja die Notenbanken sehr wohl noch sehr viel Gold halten. Da ist meine Frage, was ist eigentlich mit Gold? Könnten die nicht Gold nutzen, um quasi wieder Vertrauen in das System hineinzubringen auch?
Nur vorübergehend sozusagen, nur bei den Goldbugs, die noch an Gold glauben. Aber wir haben ja gesehen, dass eben durch die Goldverwahrung von den Regierungen selbst der Goldpreis manipulierbar ist. Keiner von uns weiß, wie viel Gold es tatsächlich auf der Welt gibt.
Ja.
Wenn du im Internet nachguckst, dann heißt physisches Gold sind angeblich 205.000 Tonnen Gold da.
Ja.
Und dafür müsste ich allerdings zu Putin gehen und sagen, zeig mir doch mal deine Goldreserven. Dann müsste ich jeden Goldbarren anbohren und muss gucken, ob da wirklich Gold drin ist. Dann mache ich das Gleiche noch bei Kim Jong-un und mache das Gleiche noch bei Trump und bei allen anderen. Und dann kann ich erst herausfinden, ob wirklich so viel Gold da ist. Wenn diese Länder lügen würden, wenn nur eins dieser Länder lügen würde, dann wäre schon mehr Gold vorhanden, weniger Gold vorhanden als das, was angegeben ist. Und ich gehe davon aus, dass vermutlich die Menge Gold, die angegeben ist, nicht ansatzweise mit dem zusammenpasst, was tatsächlich an Gold vorhanden ist.
Aber das ist ja egal. Solange wir es glauben, ist es ja egal. Es ist ja wirklich eine Frage des Glaubens tatsächlich.
Richtig, genau. Aber solange du Glauben hast, ist es eben nur der Glauben, der diese Währung stützt. Und wenn dieser Glauben wieder verloren geht, was dann irgendwann zwangsläufig passieren wird, vor allem, es ist ja nicht so, dass das System wegen den bösen Menschen, die Geld drucken und die sich selbst bereichern wollen und die Kriege führen wollen, dass das System deswegen kaputt geht. Es ist nur die finale Instanz, die passiert, damit das System kaputt geht. Aber die Möglichkeit, dass korrupte Menschen, bösartige Menschen, vielleicht sogar Menschen mit guten Absichten, die aber etwas wenig Verständnis haben von Ökonomie, dass diese Menschen dann an die Macht kommen und sowas ausüben können. Die Möglichkeit alleine, dass diese da ist, sorgt dafür, dass solche Fiat-Systeme kaputt gehen können. Und diese Möglichkeit hat im Endeffekt Satoshi Nakamoto im Bitcoin-System ausgeschlossen. Es ging ihm ja nur darum, den Faktor Mensch zu eliminieren. Dadurch, dass wir zeitlich nicht begrenzt sind, sondern nur von der Lebenszeit der Menschen begrenzt sind, hat es zur Folge, dass wir 1, 2, 5, 10 nette Menschen haben, die den Goldstandard nicht aufheben und die sagen, das ist wunderbar so und das funktioniert bestens mit dieser Variante. Aber es kommt irgendwann dieser eine Mensch, dieser Richard Nixon, der dann sagt, aufgrund des Vietnamkriegs sehe ich jetzt die Notwendigkeit, ja, vielleicht nicht mal bösartig gemeint, aber er wollte halt sozusagen diesen Krieg nicht verlieren und deswegen hat er gesagt, ja, heben wir den Goldstandard auf. Machen wir auch nur temporär. Ist ja nicht lange. Nur um das mal eben kurz hinzukriegen. Und dann ist im Endeffekt, dadurch, dass die Tür da ist, wird die Tür irgendwann geöffnet werden. Wer die Tür öffnet, ist eigentlich egal. Aber wir müssen im Endeffekt die Tür zum Öffnen, dass man Geld drucken kann, die muss dauerhaft entfernt werden. Die darf gar nicht da sein. Und beim Bitcoin ist diese Türe nicht da.
Ich versuche gerade nachzudenken, weil ich bin ja der Meinung, dass das, ich meine, ich weiß, was du meinst, aber ich bin ja der Meinung, dass die Ausweitung der Geldmenge, das sogenannte Gelddrucken, ist irgendwo fast schon Human Nature.
Ja.
Was ich damit meine, ist, dass wir auch bei Bitcoin immer wieder Situationen haben werden, wo die Menschen halt auch, du kannst ja auch Kredite vergeben, und das ist ja auch eine Form von Gelddrucken. Also wenn ich jetzt
richtig, einen Kredit, ja.
Ich glaube halt, dass es bei Bitcoin viel, viel automatisch viel, viel härter sein wird. Und wir dadurch auch solche Dinge wie die Schuldenbremse, dies, das, jenes, das wird es dann alles nicht mehr brauchen. Also wir brauchen generell weniger Politik und eigentlich weniger Gelabere, sagen wir so.
Ja.
Außer im Podcast.
Aber im Endeffekt genau das, dass im Endeffekt die Möglichkeit, Bitcoin beliehene Kredite zu vergeben, ist da. Dann kann ein Land sozusagen seine Zivilbürger mal wieder betrügen und kann im Endeffekt dafür sorgen, denen ihr erspartes Geld wegzunehmen, weil am Ende rauskommt, dass nicht genügend Bitcoin da sind, die sie im Endeffekt ausgeben müssten für die erschaffenen Kredite. Und das bezieht sich dann aber nur auf im Endeffekt kleinere Nationen, wo sowas passieren kann, wo Menschen da sind, die das System nicht gut verstehen und die sich im Endeffekt betrügen lassen, was auch nicht schlecht ist. Ich muss immer sagen, es ist sehr, sehr gut, wenn der Mensch die Möglichkeit bekommt zu lernen und vor allem durch Schmerz zu lernen. Dadurch lernt man eigentlich am besten. Und Länder untereinander. Klar, wenn ich einen sehr, sehr dummen Diktator habe, dann lässt sich der womöglich auch betrügen. Aber in der Regel ist es so, dass Länder dann diese Kredite nicht akzeptieren, sondern nur tatsächliche Werte akzeptieren, hinterlegte Werte akzeptieren mit heutzutage Gold und in Zukunft dann halt mit Bitcoin in der On-Chain.
Nur wenn wir sagen, es werden weiter Kredite vergeben, dann müssten wir auch weiter Fiat-Währungen haben, oder habe ich das falsch verstanden? Oder? Da müssten wir ja quasi, irgendwas müssen diese Kredite ja vergeben werden.
Ja, also wir reden schon von der Zeit, wo wir noch Fiat-Währungen haben und wo das im Endeffekt in dieser Zeit noch möglich ist. Ja.
Aber du glaubst wirklich, dass die Fiat-Währungen irgendwann mal komplett verschwinden?
Ja, das glaube ich.
Und zwar, aber nicht in 10 Jahren oder wirklich in 10 Jahren. Also du glaubst wirklich, dass wir im Jahr 2035,
ich glaube,
steht im Supermarkt alles in Satoshis angeschrieben und es gibt auch keine anderen Währungen mehr, um zu bezahlen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja.
Das ist crazy.
Weil im Endeffekt ist es nicht wichtig, was der Otto Normalverbraucher denkt und ob der Otto Normalverbraucher den Bitcoin versteht. Es ist wichtig, dass die großen Banken, die großen Hedgefonds, die sozusagen wirklich an der Börse tätig sind, dass die verstehen, in was in Zukunft Werte bemessen werden. Und wenn die verstehen, dass Werte nur noch in Bitcoin und in Satoshis bemessen werden, und das werden die verstehen,
Bist du sicher?
Da bin ich mir sicher,
Hast du die schon mal kennengelernt? Weil die sind jetzt auch nicht so smart, wie man glaubt oft.
Sie merken es, weil du siehst auch in dieser Branche, dass Jamie Dimon, der komplett gegen Bitcoin gewesen ist, dann auf einmal zurückrudert und sagt, okay, womöglich lag ich doch falsch.
Ja,
womöglich muss
Gary Fink auch und so. Aber das ist natürlich auch eine Strategie, weil man am Anfang, weil solange du selbst nichts davon hast, hast du auch nichts davon, es gut zu finden. Ja, sagen, ja, ich finde Bitcoin schon okay, aber in meiner Bank gibt es kein Produkt dafür. In meiner Bank kannst du es nicht kaufen. Nein, da sage ich halt, nee, finde ich kacke.
An der Börse hast du halt diesen Zwang. Du musst gut sein, du musst gut performen, du musst gute finanzielle Zahlen abliefern. Und nur dann bist du jemand. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du niemand. Und dementsprechend, sie sehen alle, was Michael Saylor macht. Sie sehen alle, wie MicroStrategy läuft. Und sie werden auf diesen Zug mit aufspringen, weil sie sehen, wie gut das läuft. Und wenn sie im Endeffekt, sie tun sich alle schwer, um überhaupt den MSCI World out zu performen. Und Michael Saylor out zu performen ist nahezu unmöglich, außer man macht mit. Und wenn man mitmacht, dann tut man auch den MSCI World kurzzeitig outperformen. Natürlich, wenn irgendwann der MSCI World immer mehr Bitcoin-Firmen drinnen hat, dann wird es auch wieder unmöglich, dass man den MSCI World outperformt. Aber anfänglich geht das dann.
Ich meine, das ist natürlich insofern, also, was du sagst, ist, dass einerseits, es gibt schon Interessen, das aufzuhalten oder das zu verlangsamen, aber gleichzeitig der Mechanismus über einerseits die Performance, andererseits die Kreditbesicherung und auch diese spekulative Attacke, weil das ist ja das, was Saylor macht, was Mellers macht, was du jetzt sprichst, ist quasi, du nimmst die endlos druckbare Fiat-Währung und kaufst damit die endliche neue Kryptowährung, also Bitcoin. Solange Bitcoin weiter sich durchsetzt, ist das ein Winning Game. Und nachdem Bitcoin eben sich noch nicht stark durchgesetzt hat, was die Gesamtbevölkerung der Erde betrifft, ist es noch ein langer Weg dorthin. Jetzt ist die Frage, du sagst 35, ist es nicht auch im Interesse nicht nur der Bitcoiner, sondern auch eben der Staat mit ihren Goldreserven und auch eigentlich der Finanzindustrie und der Wall Street, das so lange wie möglich hinauszuwalzen, auch wenn man ja auf dem Weg dorthin noch besonders viel Geld und Fiat verdienen kann, möchte ich mal sagen.
Jein, eigentlich eher nein. Du hast auf der Welt auch wenn viele meinen, dass es eine Weltregierung gibt. Ich sehe das nicht so, dass es eine Weltregierung gibt. Es gibt tatsächlich mehrere Fronten auf dieser Welt, die gegeneinander agieren. Und heutzutage, muss man sagen, sieht man es immer mehr, dass wir Fronten haben, die gegeneinander agieren.
Ich glaube nicht, dass viele meinen, dass es eine Weltregierung
gibt. Okay, ein paar
gibt es. Es gibt Leute, die sich davor Sorgen machen, dass sowas mal entstehen könnte. Ja. Da bin ich sogar in dem Camp. Also finde ich jetzt auch nicht knorke. Aber gut, ja.
Und solange aber im Endeffekt Länder auf dieser Welt existieren, die gegeneinander agieren, ist es dann auch so, dass diese Länder Angst haben, also Amerika, wenn sie, ich könnte mir gut vorstellen, dass Amerika eins der Länder ist, die am schnellsten richtig kapieren, was der Bitcoin ist. Und wenn sie es kapiert haben, dann wissen sie, dass andere Länder das auch verstehen werden. Und dann ist im Endeffekt das Wettrennen hat dann gestartet.
Ja. Aber hat das nicht schon gestartet? Also während wir hier sitzen,
das hat schon gestartet. Aber ich glaube, die meisten Führer der Länder sind noch nicht vom Bitcoin-Bildungsstand so weit wie wir beide beispielsweise. Und dementsprechend verstehen sie noch nicht, es gibt da bestimmt jede Menge noch, die sagen, vielleicht wird es eine andere Kryptowährung. Und solange ich noch auf diesem Gedankenzug bin, dass es eine andere Kryptowährung geben könnte, die den Bitcoin ersetzen würde, zumindest in unserer Lebzeit wohlgemerkt, dann ist es so, dass man den Bitcoin nicht als das neue Gold sieht. Und das wird sich aber ändern, weil dieses Wissen wird sich immer mehr durchsetzen und durchdrängen auf der kompletten Welt. Und das hat dann zur Folge, dass man zwar sagt, ich hätte gerne, dass es länger dauert, ich hätte gerne, dass es nicht so schnell passiert. Aber wenn die anderen anfangen, Bitcoin zu kaufen und man selber nicht Bitcoin kauft, dann stellt man fest, Mist, hätte ich doch eher Bitcoin gekauft. Das kennt auch jeder aus dem Privatleben.
Das stimmt.
Zumindest jeder, der sozusagen sich mit Bitcoin auseinandersetzt, der sagt, hätte ich doch bloß früher angefangen. Und ja, so wird es den Ländern dann auch gehen. Und im Endeffekt, wann man Bitcoin kauft, ist gar nicht so relevant. Es ist nur relevant, ob man vor den anderen Bitcoin kauft. Mhm. Weil wenn heutzutage der Bitcoin noch komplett unbekannt wäre und wir noch aktuell bei $10 wären pro Bitcoin, dann wäre aktuell immer noch ein toller Moment zum Bitcoin kaufen. Aber es ist auch jetzt immer noch ein richtig, richtig toller Moment zum Bitcoin kaufen, weil wir stehen nur bei 90.000 Euro pro Bitcoin.
Wobei, es kann sein, dass sich das geändert hat, bis diese Folge herauskommt.
Okay,
da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das mit dem neuen Gold finde ich spannend. Ich glaube, das liegt auch daran, dass halt Generationen von Ökonomen gelernt haben, Gold ist Kacke. Gold brauchst du nicht. Goldstandard ist tot.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co.
Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle großen Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt es nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description.
Gold ist eine Tradition.
Gold ist aber nur tot, weil eben die Menge des Goldes auf der Welt nicht verifizierbar
ist. Nicht messbar ist.
Genau, nicht messbar ist.
Und nicht, also, naja, es ist auch tot, weil es eben nicht quasi physisch nutzbar ist in einem modernen Alltag. Das klingt auch, das hat schon damit zu tun.
Du meinst, dass man mit Goldmünzen nicht mehr bezahlt.
Genau, das heißt, du hast immer Abstraktionen.
Das schon. Klar, Online-Überweisung ist mit Gold schwierig.
Ja.
Aber ich sag mal, physische Überweisung oder physische Bezahlung, wenn ich jetzt zum Rewe gehe und ich habe eine Goldmünze dabei, wird genauso gehen, wie wenn ich mit Münzen und Geldscheinen bezahle. Da würde ich tatsächlich kein Problem sehen.
Ja, aber auf einer systemischen Ebene kannst du keine moderne Volkswirtschaft schon das konntest du schon im 20. Jahrhundert nicht auf einer physischen Goldbasis machen. Es ist nicht nur, was ich damit meine, es ist die Tatsache, dass Gold als Geld sofern nicht funktioniert, ist nicht nur, weil man es nicht verifizieren kann, sondern auch, weil es einfach praktisch nicht umsetzbar ist, vor allem in einer digitalisierten Welt.
Muss ich sagen, sehe ich tatsächlich nicht ganz so, weil vor dem Bitcoin hat man auch die mit Gold besicherten Fiat-Währungen nutzen können. Und wenn es zu Diskrepanzen gekommen ist, hat man halt Gold verschifft und hat es in gepanzerte Eskorte reingepackt und hat es dann in ein anderes Land verschoben.
Ja, aber du sagst ja auch, dass wir eben nur irgendwann mal nur noch mit Bitcoin zahlen werden.
Genau, aber klar, möchte mich da jetzt nicht streiten. Im Endeffekt,
nein,
der Bitcoin,
ja okay.
Der Bitcoin kann das natürlich besser, voll und ganz ja. Bei dir.
Aber was ich meine, ist nur, dass die Ökonomen, also wir als jemand, der sagt, okay, Gold finden wir spannend, aber hat halt nicht funktioniert, so wie wir es uns vorstellen, wir sagen, ja, Bitcoin ist das digitale Gold und erwarten uns da irgendwie jetzt Begeisterung. Aber wenn du als Ökonom gelernt hast, dass Gold unwichtig und kacke ist und dann sagt jemand, das ist das digitale Gold, die Reaktion ist, brauchen wir nicht. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Daher kommt das, dass die Ökonomen und die Notenbanker sagen, naja, ich schwöre dir, die Notenbanker wissen nicht, wozu sie Gold haben. Ich schwöre, ist wirklich so. Da gibt es vielleicht ein, zwei im Archiv, die noch eine Ahnung davon haben, wozu sie das haben. Ja? Und es ist schon so, dass Deutschland jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, den Rest seiner Goldreserven auch ins Land zurückzuholen. Also für mich auch ein Zeichen dieses zusammenbrechenden Vertrauens international, ein weiteres. Aber die Notenbanker checken nicht, warum überhaupt oder was sie damit tun sollen.
Das, ja klar, viele bei denen ist das so. Ist an sich eigentlich traurig, dass die meisten das nicht ganz verstehen oder auch oftmals komplett nicht verstehen. Es ändert nichts an der Tatsache, dass die Realität immer irgendwann reinkracht und dass die Realität im Endeffekt nicht aufzuhalten ist. Man sieht es auch im kleinen Rahmen in Deutschland. Das, was Deutschland alles macht und mit der Energiewende und diesem ganzen Kram, ist eine Sache, die im Endeffekt mit der Realität nichts zu tun hat. Und es ist ein Dogma, wo versucht wird, im Endeffekt diese Agenda durchzudrücken, die sich manche Menschen einbilden. Aber wenn man gegen die Physik arbeitet, wenn man dagegen arbeitet, dass man die Erkenntnisse, die man durch die Physik kennengelernt hat, Elon Musk kann nicht sagen, ich wünsche mir, dass die Rakete fliegt. Elon Musk muss mit der Physik zusammenarbeiten, damit die Rakete tatsächlich fliegt. Und wenn ich irgendwas falsch mache, wenn ich dagegen arbeite, ja, dann sehe ich halt, dass die Rakete explodiert. Und so ist es in jeglicher Hinsicht auf dieser Welt. Und wenn ich vor einem Bären stehe und ich wünsche mir, dass ich den jetzt im Zweikampf besiegen kann, dann wird die Realität mir beibringen, dass das nicht so ist. Und wenn ich kein Gewehr habe, um den Bären zu erschießen, dann werde ich diesen Kampf definitiv verlieren. Und wenn ich...
Bitcoin ist die Realität, das willst du damit sagen. Bitcoin ist die Rückkehr der Realität.
Bitcoin ist lediglich eigentlich die Verknüpfung von der digitalen Welt mit der Realität. Yeah. Und das machen wir dann nachher gleich noch Warum ist Proof of Work besser? Das ist eigentlich die Quintessenz, dass man die Realität verknüpft hat mit dem Bitcoin oder mit der digitalen Welt. Und dass das im Endeffekt bisher keine andere Kryptowährung geschafft hat, das auf irgendeine andere Art und Weise zu lösen. Und das ist das Wichtigste dabei, dass man das im Endeffekt lösen kann.
Das machen wir gleich in der zweiten Folge.
Genau.
Aber bevor wir das machen, gehen wir jetzt noch einmal sozusagen den Fahrplan Richtung Weltwährung 2035 durch. Also was erwartest du passiert in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren?
Ich erwarte, dass, oder erwarten ist eigentlich schon wieder falsch ausgedrückt. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass es so passieren wird, dass auf kurz oder lang die mächtigen Menschen dieser Welt, die reichen Menschen dieser Welt immer mehr kapieren, dass Fiat-Geld ausweitbar ist, wertlos ist. Noch einen ganz kurzen Beispiel möchte ich sozusagen reinbringen. Es gab als erstes Geld der Welt die Monetaria Monetas. Das ist die Kauri-Schnecke, diese kleine süße Schnecke, die man damals als Geld verwendet hat. Man hat im Endeffekt sich darauf geeinigt, dass diese Schnecke Geld ist, weil diese Schnecke für alle Menschen gleich zu bekommen war. Man musste ins Wasser springen und musste halt nach diesen Dingern tauchen. Und man hat dann im Endeffekt eine gewisse Arbeitszeit reinstecken müssen, um an diese Schnecke ranzukommen. Womöglich irgendwie so eine halbe Stunde im Durchschnitt, was der Perlentaucher gebraucht hat, um so Schnecke hochzuholen. Und ich konnte aber auch irgendwelche Dinge produzieren, Würstchen oder sonst irgendwas, damit andere Menschen ihre Schnecken bei mir eintauschen. Und somit konnte ich auch an diese Schnecken rankommen. Und wenn ich für ein Würstchen eine halbe Stunde Arbeitszeit gebraucht habe, dann hat bei mir ein Würstchen eine Schnecke gekostet. Und wenn jetzt einer daherkommt und sagt, ich bezahle mit Kies, weil ich auf den Boden runtergreife und etwas Kies nehme und das dann dahin lege und sage, jetzt bezahle ich damit, dann sagt der Gegenüber, bist du wahnsinnig, was ist denn mit dir los? Es ist doch einfach nur Kies, da hast du ja gar keine Arbeitszeit reingesteckt. Und das Papiergeld ist dieser Kies, wo man keine Arbeitszeit reinsteckt, das man einfach nur auf den Tisch legt. Und umso mehr, dass den Menschen wieder bewusst wird, weil die Realität halt ihnen zeigt, Argentinien oder Venezuela. Der Bolivar in Venezuela hat noch eine viel, viel heftigere Hyperinflation erlitten. Und da ist dann tatsächlich auch das passiert, dass die Geldscheine komplett auf der Straße rumgelegen sind und sich kein Mensch mehr dafür interessiert hat. Das ist das Endresultat, was bei zu vielem Gelddrucken passiert. Im Endeffekt, die Politiker sagen immer, Gelddrucken, im Endeffekt, also der Staat kann nicht pleite gehen, weil er kann ja Geld drucken. Ja. Das ist richtig. Der Staat kann nicht pleite gehen, weil er sein eigenes Geld drucken kann. Aber er kann sein eigenes Geld zerstören dadurch. Er kann es vollständig vernichten. Der kann den Glauben in dieses Geld vollständig vernichten.
Ich glaube, ist ganz wichtig, also eine Inflation ist, wenn zu viel Geld gedruckt wird oder wenn Geld gedruckt wird.
Genau.
Eine Hyperinflation ist der Zusammenbruch der Nachfrage nach diesem Geld.
Genau.
Du kommst nicht von einer Inflation in eine Hyperinflation mit einem bestimmten mehr Geld drucken, sondern es gibt einen Auslöser, der dazu führt, dass den Menschen wirklich klar wird, okay, dieses Geld ist wertlos. Und dann auch aufhören, wie du richtig sagst, aufhören, es im Alltag zu akzeptieren und eigentlich alles andere ihnen lieber ist, als dieses Geld zu nehmen. Das ist eine Hyperinflation.
Ich würde sogar sagen, dass von dem Aspekt des Gelddruckens her zwar die Menschen immer einen Moment finden, wo jetzt diese eine Sache womöglich der Anstoß gewesen ist, dass wir in die Hyperinflation gerutscht sind. Aber wenn man das auf Privatmenschen bezieht, ich habe ein Einkommen von, keine Ahnung, 2000 Euro. Ich verschulde mich, um irgendwelche Dinge zu kaufen. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich feststelle, um die Zinsen zu bezahlen, muss ich mein komplettes Einkommen aufwenden. Und wenn ich der Staat bin, dann sagt die Bank nicht, nee, das geht so nicht weiter. Sondern dann sagt die Bank, okay, machen wir einfach weiter. Und wenn ich selber an diesen Punkt kommen würde, wo ich sage, ja, jetzt muss ich monatlich 3000 Euro Zinsen bezahlen, ich verdiene aber nur 2000 Euro, dann komme ich zwangsläufig in diese Bredouille rein, dass ich im Endeffekt, wenn ich dann auch die Möglichkeit habe, im Keller unten als ein Gelddrucker und dann drucke ich mit dem Geld, dann bezahle ich immer meine Zinsen. Und durch dieses Zinsenbezahlen weite ich die Geldmenge aus. Dadurch muss ich noch mehr zurückbezahlen. Und ja, dadurch habe ich wieder diesen selbstverstärkenden Effekt. Und der führt dann zwangsläufig irgendwann zur Hyperinflation.
Aber glaubst du nicht, okay, also um den Fahrplan abzulaufen, dass du sagst, dass immer mehr Menschen draufkommen werden, dass quasi Bitcoin, in Wahrheit Bitcoin besser ist als Fiat, so ganz simpel gesagt.
Ja. Sowieso, also du hast halt die Möglichkeit nicht mehr, dass du Geld drucken kannst. Du hast nicht die Möglichkeit, dass du 21 Millionen Bitcoin ausweiten kannst. Das ist ja die Quintessenz des Ganzen.
Aber ich glaube trotzdem, dass auch wenn man sich ansieht, die Goldkäufe, dass eben Deutschland sein Gold zurückholt, die Tatsache, dass die EZB oder das Eurosystem auch 13.000 Dollar Gold halten. Ich glaube schon, dass sie versuchen werden, damit etwas zu tun. Und wenn es nur ist, dass sie das aufwerten, um ihre Bilanz zu verbessern. Also zumindest on the way wird es meiner Meinung nach passieren.
Ja, natürlich. Politiker denken immer nur in 4-Jahreszyklen. Und Politiker denken nicht über den 4-Jahreszyklus hinaus.
Aber die Notenbanken schon. weil die sind ja keine Politiker, die werden ja nicht gewählt, die sind ja auch nicht, die sind unter Anführungszeichen demokratisch legitimiert, also die können das auch längerfristig planen.
Sind auch Menschen, die eine gewisse Zeit lang tätig sind und in dieser Zeit das Beste für sich selbst primär wollen und nach dieser Zeit im Endeffekt nach mir die Sinnflut, genau. Ja. Und werden immer durch andere Menschen ersetzt, sagen im Endeffekt, das Kartenhaus muss so lange stehen bleiben, wie ich da bin und es darf zusammenfallen beim Nächsten. Und jeder möchte, dass das Kartenhaus nicht bei ihm zusammenfällt. Und irgendwann kommt dennoch der Moment, wo es bei jemandem zusammenfällt. Wir hatten den Moment 2008 gehabt mit der Lehman Brothers Pleite, wo das Kartenhaus schon zur Hälfte so ein bisschen zusammengefallen ist und wo man gerade noch so ein paar Stecker hingemacht hat, damit es nicht zusammenfällt.
Das war knapp davor.
Aber nur weil ich dieses Problem jetzt in die Zukunft verschoben habe und das Kartenhaus höchst instabil ist, heißt es nicht, dass es nicht nochmal passiert. Und wenn ich es immer instabiler mache, es ist ein bisschen eher wie Jenga spielen. Jeder zieht unten einen Stab raus und jeder sagt, bei mir fällt es nicht zusammen. Aber man muss immer wieder einen Stab rausziehen. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo dieser Turm zusammenfällt.
Glaubst du, dass es möglich ist, dass, und es ist auch egal, ob es ja oder nein ist, aber glaubst du, dass es möglich ist, dass Bitcoin eine Erfindung aus irgendwelchen staatlichen Kreisen auch ist? Keine Ahnung, es gibt immer diese Geschichten,
nee, CIA, halt NSA.
Aber außerdem warum? Weil, wie gesagt, wer es erfunden hat, ist ja egal für die Funktionsweise des Systems. Ja? Aber das Timing war schon sehr auffällig. Also, dass es genau, diese Erfindung genau released wird, als quasi allen klar wurde, hey shit, da ist was faul in unserem System. Das kann dazu führen, dass uns der Laden wirklich um die Ohren fliegt. Es wird Zeit, eine Alternative auszurollen. Oder ist es eher Zufall? Das ist die Frage.
Ich glaube, dass Satoshi Nakamoto einfach sehr lange gebraucht hat. Ich glaube auch, dass er verdammt lange am Bitcoin gearbeitet hat, um herauszufinden, wie er es am besten umsetzt, um die Realität in eine digitale Welt zu verweben und reinzuknüpfen, ohne dass es eine dritte Partei gibt, die da irgendwie eingreifen kann. Das ist, wenn man den Bitcoin mehr und mehr versteht, dann fällt einem auf, wie wahnsinnig das gewesen ist, was Satoshi Nakamoto erschaffen hat. Und auch die Frage, war Satoshi Nakamoto ein Team an Menschen oder war Satoshi Nakamoto eine Einzelperson? Ich gehe ganz schwer davon aus, dass Satoshi Nakamoto eine Einzelperson gewesen ist.
I agree.
Mit höchstwahrscheinlich vielleicht einem Freund, der die Programmiersprache C++ einigermaßen gut beherrscht hat. Wahrscheinlich hat er auch keinen besseren gefunden sozusagen. Und ich könnte mir nur vorstellen, dass er jemanden hatte, der ihm beim C++-Programmieren geholfen hat. Aber das Verständnis, allein wir haben jetzt den Bitcoin. Wir können anhand des Bitcoins und anhand von jeder Menge guter Menschen, die den Bitcoin schon sehr, sehr gut verstehen, können wir lernen, wie der Bitcoin versteht. Und dann können wir die komplette österreichische Ökonomie verstehen und dann können wir ansatzweise kapieren, wie der Bitcoin in unserer Welt funktioniert. Und ja, in meinem Fall, ich habe ungefähr 10 Jahre gebraucht, um das richtig verstehen zu können. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist Satoshi Nakamoto, hast das im Gedankengang, wie das funktionieren könnte. Du hast aber noch gar keinen Bitcoin erschaffen und möchtest jetzt einen Freund von dir erzählen, was du denkst und was du vorhast und was er alles für Hintergrundwissen haben muss, damit er dir ansatzweise folgen kann vom Gedankengang. Und ich mache in Landshut immer wieder Vorträge über den Bitcoin. Ich lerne selber immer wieder kennen, du hast eine Handvoll Bitcoiner, die das verstehen und die auch den Enthusiasmus mitbringen, das wirklich zu verstehen, wollen das dann verstehen. Aber die meisten Menschen, die verstehen dann sozusagen die Basis, dass der Bitcoin irgendwie besser ist, aber warum genau der Bitcoin besser ist, das verstehen sie nicht. Und sie schalten auch dann irgendwann ab. Wenn du, ja, du müsstest eigentlich, ich sag mal, eine Woche lang kontinuierlich so Menschen lernen, was der Bitcoin ist und was die ganzen Basisgrundinformationen sind, die man mit dazu haben muss. Und dann ist es nicht sicher, dass alle Menschen in dem Raum das verstehen, was du ihnen gerade vermitteln wolltest. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du da 3 Leute dabei hast, die das ansatzweise raffen. Und dann ist aber auch noch so, dass diese Menschen dann, wenn sie dir 3 Monate später wieder begegnen, das wieder vergessen haben.
glaube, das, was du angedeutet hast vorher, ist ganz wichtig. Und was ich auch immer wieder sage, ist quasi, es in der Theorie zu verstehen, ist schön und gut und ist für die meisten Menschen irrelevant und fast unmöglich. Und jetzt in der Praxis durch Bitcoin lernen wir es wirklich, wie du sagst, auch die Austrian Economics in der Praxis kennen. Das ist zum ersten Mal so. Und dein Argument ist ja das, dass wir quasi in der Praxis sich dann das alles beschleunigt. Also dass sich durch die zusätzlichen Dinge, so wie Kriege etc., das Fiat-Drucken beschleunigt, haben wir auch gesehen mit Corona etc. Aber dass auch einfach durch das Erlebnis von Bitcoin, die Firmen, also Bitcoin Treasury Companies, der Bitcoin-Preis generell, durch das Erlebnis von Bitcoin sich diese Fiat-Todesspirale einfach beschleunigt, weil wir jetzt erstmals nicht nur eine Alternative haben, die wir nutzen können, sondern auch eine Alternative haben, die wir als mentalen Fokuspunkt nehmen können, um umzudrehen und auf das Fiat-System zu schauen. Vorher waren wir im Fiat-System, konnten nicht draufschauen, nur in einer abstrakten Form. Jetzt können wir es in einer konkreten Form. Das ist es eigentlich. Mhm. Und du sagst
wirklich, ja? Und ich sage auch, im Endeffekt, der Bitcoin ist die Türe aus dem brennenden Haus.
Ja.
Und das Haus, das brennt, das haben im Endeffekt die Leute, wenn der Dachstuhl brennt, haben die ganz oben kapiert, dass das Haus brennt. Und die laufen gerade raus. Und die Menschen, die unten im Wohnzimmer sitzen und die im Keller sitzen, die haben noch gar nichts mitbekommen davon, dass das Haus brennt. Und die sehen nur, dass da Leute rauslaufen. Warum, wissen sie nicht, ist ihnen auch egal. Und umso mehr Leute rauslaufen und umso mehr das Haus von oben nach unten abbrennt, umso mehr die Flammen kommen, umso mehr der Rauch kommt und im Endeffekt umso mehr Leute rausflüchten aus diesem Geldsystem, umso instabiler wird das Geldsystem, umso höher wird die Inflation. Irgendwann werden wir 20 Euro für einen Liter Milch bezahlen. Und dann kommen auch die Leute, die im Keller sitzen und sagen, ich sollte vielleicht doch mal rauslaufen und mir das von außen angucken. Nicht, dass ich hier noch verbrenne in dem Haus. Mhm. Und das hat halt im Endeffekt diesen verstärkenden Effekt. Wenn du siehst, wie all deine Freunde um dich rundherum in Bitcoin gehen und ihr Leben angenehm gestalten, du im Fiat-Geld weiter drinnen bist, das Fiat-Geld schneller und schneller und schneller und schneller inflationiert, dann hat es zur Folge, ja, dass diese Menschen, die nicht aus der Tür rausgegangen sind, dass diese Menschen mehr oder weniger verbrennen sozusagen und nicht sparen können, sich nichts leisten können und dann irgendwann die Wahl haben, zahle ich Miete oder esse ich.
Und die Integration von Bitcoin als Collateral im Fiat-System beschleunigt das nur.
Genau.
Gibt aber die Möglichkeit, auf dem Weg dorthin, sich quasi, öffnet neue Türen aus dem brennenden Haus heraus, durch die dann Leute gehen können, ohne sagen zu müssen, ich gehe jetzt quasi. Weißt du, was ich meine? Also weil du sagst, nein, ich kaufe statt Bitcoin kaufe ich halt MicroStrategy Wandelanleihe. Weißt du, was ich meine? Dass du quasi neue Möglichkeiten der Flucht eigentlich bietest.
Ja, richtig, ja. Wobei in meinem Fall hatte ich jetzt mehr sozusagen auf den Otto Normalverbraucher abgezielt. Und klar, aber
vom Systemischen her ist das, was du beschrieben hast.
Ja, genau.
Und das führt uns dann dazu, dass es immer schneller geht und dass es tatsächlich deiner Meinung nach bis 2035 möglich ist.
Genau. Also vor allem, was ich damit sagen wollte, ist, solange Banken denken, wir brauchen mehr Fiat-Geld, ist der Bitcoin die Möglichkeit, mehr Fiat-Geld zu bekommen. Weil ich habe den Bitcoin als Sicherheit, mehr Fiat-Geld wird erschaffen. Das mehr erschaffte Fiat-Geld ist das, was die Bank im Endeffekt bekommt. Das ist das, was die Bank haben möchte.
Um ihre eigenen,
bis die Bank realisiert, Papier ist nichts wert. Bitcoin ist was wert. Und dann kollabiert es sozusagen insgesamt, wenn die Banken kapieren, dass Papiergeld ist und dass Papiergeld wertlos ist.
Wenn dann die Banken quasi die Bitcoin auf ihre eigene Bilanz als Bitcoin nehmen.
Richtig. Wenn in der Bilanz Papiergeld nicht mehr als Wert angesehen wird, sondern Bitcoin, Immobilien, Fahrzeuge und solche Sachen als Wert angesehen werden und Papiergeld im Endeffekt zu dem zurückkehrt, zu dem tatsächlichen Wert, was es hat, wenn es Papier ist, das Papier und wenn es eine digitale Zahl ist, die mit nichts abgesichert ist, dann halt dieser Wert. Der Wert der digitalen Zahl ist im Endeffekt, ich drücke einmal auf eine Zahl auf meiner Tastatur und diese Handbewegung ist der Wert der digitalen Zahl. Das ist die Energie, die ich aufwenden muss, um diese Zahl zu erschaffen.
Naja, der Wert ist das, was der andere sagt, dass es der Wert ist.
Nicht schon, aber die Energie, der Wert sozusagen, der tatsächlich dahinter steckt. Mhm. Klar kann ich sagen, Picasso hat das
der gemacht. Der Aufwand, der dahinter steckt.
Ja, genau, der Aufwand, der dahinter steckt.
Ja. Okay, Philipp, jetzt kommen wir nämlich gleich zu Bitcoin Proof of Work versus Proof of Stake versus allen anderen Varianten. Das machen wir in der Folge 2. Danke für diese Einleitung sozusagen den schnellen Untergang des Fiat-Systems und den Aufstieg von Bitcoin. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.